Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
die Publizistin und CDU-Politikerin Diana Kinnert. Ich grüße Sie und alle, die uns zuhören.
Schönen guten Tag.
Schön, dass Sie hier sind. Frau Kinnert, wenn ich Sie frage, wen Sie gern smashen würden, verstehen Sie dann, was ich von Ihnen will?
Das verstehe ich. Ich bin ein Hardcore-TikTok-User und deswegen kenne ich mich in Jugendsprache inzwischen sehr gut aus.
Ja, das Wort Smash ist das Jugendwort des Jahres. Ich muss zugeben, ich hätte es nicht verstanden. Wollen Sie uns aufklären, was heißt es, wenn man jemanden smashen möchte?
Das bedeutet, man könnte sich vorstellen, mit der Person einen Beischlaf zu erledigen.
Schöne Formulierung. Ich habe es anders formuliert. Man könnte sich vorstellen, mit der Person etwas anzufangen. Ich bin da vielleicht ein bisschen prüder als Sie. Ich bin da auch reingerutscht, so auch durch diese Online-Dating-Sprache, die ich ja durch jüngere Geschwister zum Beispiel auch viel mitkriege. Da geht es ja dann auch ganz viel drum, die Person nach rechts zu wischen. Das könnte dann ein Smash werden. Wenn man nach links wischt, dann ist es ein Pass. Also da dann eher nicht die Attraktivität auf den ersten Blick. Auf Platz 3 ist das Wort Macher gelandet. Ich würde sagen, Frau Kinnert, lassen Sie uns Macherinnen sein und in die Sendung starten. Was ist so Ihre Erwartung als Macherin hier bei Deutschland von Kultur?
Na, ich freue mich, wenn wir heute mal die Aktualitäten des Tages durchgehen können. Und als Macher hat man hoffentlich respektable Kommentare dazu.
Wir Journalistinnen sind ja immer dankbar, wenn es eine sogenannte Tagesvorschau gibt. Die kommt immer so gegen 15 Uhr am Vortag und man kann sich dann ganz gut auf den nächsten Tag vorbereiten, kriegt da mitgeteilt, was morgen terminlich passiert, zum Beispiel in der Politik. Und eine Meldung kam heute aber überraschend. Da gab es nämlich keine Vorankündigung dazu. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist heute früh in Kiew eingetroffen. Er will da auch heute den ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Es gibt schon erste Fotos, wo Steinmeier aus dem Zug steigt und Pressestatements gibt. Und der Besuch hätte eigentlich letzte Woche stattfinden sollen. Aus Sicherheitsgründen ist der aber nochmal verschoben worden. Und nicht zum ersten Mal. Der Besuch hat eine Vorgeschichte. Im April wollte Steinmeier nämlich schon mal in die Ukraine und ist dann ausgeladen worden. Das gab dann ziemliches diplomatisches Zähneknirschen, wenn ich das mal so bezeichnen darf. Und ja, jetzt ist er aber da. Wie ordnen Sie diesen Besuch ein, Frau Kinnert? Ende gut, alles gut?
Wahrscheinlich nicht Ende gut, alles gut, aber ich bin sehr froh, dass dieser Besuch jetzt passiert. Ich gehöre nicht zu denjenigen, die da als Laie sagen, das war eine Angsthasentaktik, da letzte Woche nicht hinzugehen. Aber ich bin sehr froh, dass man jetzt im Gespräch ist.
Und wir hören mal, was Steinmeier gesagt hat. Er hat direkt am Flughafen ein Statement abgegeben.
Meine Botschaft an die Ukrainerinnen und Ukrainer ist, wir stehen nicht nur an eurer Seite, sondern wir werden die Ukraine auch weiterhin unterstützen, wirtschaftlich, politisch und auch militärisch. Und meine Botschaft an uns Deutsche zu Hause, vergessen wir nicht, was dieser Krieg für die Menschen hier in der Ukraine bedeutet. Wie viel Leid, wie viel Zerstörung herrscht und die Menschen in der Ukraine brauchen uns.
Klare Ansage oder wie nehmen Sie das wahr, Frau Kinnert?
Das ist eine klare Ansage, natürlich jetzt nicht konkret unterlegt. Ich glaube, die Erwartung darf man bei so einem Pressestatement aber auch nicht haben. Ich finde den Wink, den er macht, auch sehr richtig. Wir haben zu Kriegsausbruch sehr viel eben über die militärischen Dinge gesprochen, sehr viel über Waffenlieferungen gesprochen, dass die europäische Solidargemeinschaft aber genau dann da sein muss, wenn Solidarität verlangt wird. Also auch in Sachen Wiederaufbau, in Sachen Investitionen, in Zukunftsmärkte. Das sind Dinge, die wichtig sind und deswegen ist es gut, dass er dort ist.
Das heißt, Sie gehen schon auch mit, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, um auch über Wiederaufbau zu sprechen. Also Steinmeier hat das getan. Heute tun das auch noch mehr. Es gibt nämlich eine Konferenz zum Wiederaufbau. Olaf Scholz lädt da ein. Die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen ist da auch da und auch verschiedene ukrainische Vertreter. Auch da geht es ganz konkret um den Wiederaufbau. Ist das nicht aber im Moment dieser auch großen Zerstörung, es gibt jetzt auch schon wieder Berichte, dass auch momentan wieder Luftalarm in Kiew zum Beispiel ist. Ist das nicht der falsche Zeitpunkt, um jetzt zu sagen, ja, irgendwann bauen wir dann auch wieder auf?
Ich finde den Zeitpunkt genau richtig. Die Frage ist halt, was man darunter versteht. Ich glaube nicht, dass diese Wiederaufbaugespräche dahingehend wirken, dass man sagt, der Krieg findet gerade gar nicht mehr statt oder es ist schon alles geschafft, sondern es geht darum, auch die ambulante Hilfe jetzt möglichst nachhaltig zu gestalten, möglichst auch in Zukunftsmärkten schon zu helfen, dass man dort eigenständig sein kann. Die Kriegsentwicklung ist ja nicht vorherzusehen, aber dort, wo schon was passiert ist, dort kann man auch wieder aufbauen. Und ich finde es sehr vernünftig, dass man jetzt auch auf europäischer Ebene da sehr nachhaltig drüber nachdenkt.
Wenn man sagt, nachhaltig nachdenken, da gibt es auch Stimmen, die das ein bisschen anders interpretieren. Also Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU, also ihr Parteikollege, der interpretiert dieses Reden über das Danach so, dass er verlauten lässt, dass er nach dem Krieg gern wieder Gas aus Russland kaufen würde. Wären Sie da dabei? Würden Sie da seiner Parteilinie zumindest folgen?
Nee, das wäre etwas, wo ich jetzt auch als Parteikollege sagen würde, mit die Äußerung hätte man sich jetzt zum aktuellen Zeitpunkt sparen können. Wir sind ja auch in einem Krieg der Narrative und in dem Moment jetzt schon wieder anbandeln zu wollen mit einer Administration, wo sämtliches Vertrauen fehlt, ist, glaube ich, die falsche Lösung. Natürlich muss es am Ende darum gehen, dass wir in 10 Jahren, in 100 Jahren, in 1000 Jahren Russland auch irgendwie als Partner gewinnen können. Dass wir hoffen, dass sich das Land demokratisiert, dass es sich liberalisiert, dass man vielleicht auch eine Annäherung wieder durch wirtschaftliche Beziehungen gewinnt. Das sind Dinge, die sind im Raum. Aber das vorwegzunehmen, sehr lapidar mit, wir kaufen Russland in einigen Jahren, ist, finde ich, sehr verfehlt.
Und wie sieht es aus? Sie haben verschiedene Kolumnen geschrieben, in denen Sie dafür plädieren, schon auch Gesprächskanäle offen zu halten. Man könnte natürlich auch sagen, gut, Gesprächskanäle zur Ukraine, aber vielleicht ganz explizit nicht nach Russland, weil da eben der Aggressor sitzt.
Die Frage ist ja, wer der Aggressor ist. Wir haben in Russland einen Diktator mit einem sehr oligarchischen Netzwerk um sich herum, mit einer starken Wirtschaftselite, die ihn unterstützt, mit administrationsnahen, vielleicht auch Künstlern und Kulturschaffenden. Die kann man natürlich auf gewisse Art und Weise abstrafen. Da kann man seinen Einfluss, seinen internationalen geltend machen. Und dennoch bin ich der Meinung, dass das Ukraine, dass das russische Volk, die russische Kultur viel größer ist als das, zu dem sie jetzt gemacht wird, nämlich eigentlich nur Spielball eines Diktators ist. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Wichtig ist, dass man die Zivilgesellschaft dort nicht im Stich lässt und diese Empörung hier, diesen russischen Zupfkuchen auf einmal umzubenennen, weil es darf nichts Russisches mehr in unseren Sprachlaut, keine Produkte mehr zu vertreiben, jeden Künstler, der mal dort geboren ist, zu bestrafen, ihn zu einem Bekenntnis zu zwingen, das halte ich für eine Kulturverwirrung.
Sie haben jetzt selbst die Sprache schon angesprochen. Ich fand in dem Zusammenhang, wenn wir jetzt wieder zu dieser Wiederaufbaukonferenz schauen, wo es darum geht, die Ukraine wieder aufzubauen, einen Begriff ganz spannend, und zwar den des Marshallplans für die Ukraine. Der geistert jetzt seit mehreren Tagen durch die Medien. Und nur zur Erinnerung, der Marshallplan war ja das sehr bedeutende Wirtschaftsförderungsprogramm der USA für den Wiederaufbau der Staaten Europas nach dem Zweiten Weltkrieg. Also 48 bis 52 sind da insgesamt 13,1 Milliarden Euro, glaube ich, waren es geflossen, für die westeuropäischen Staaten oder wahrscheinlich Dollar, die Währung habe ich hier jetzt gerade nicht stehen, aber mir geht es vor allem eben um diesen Begriff Marshallplan. Das setzt ja wirklich auch rhetorisch den Wiederaufbau der Ukraine nach dem Krieg, nach dem möglichen Ende des Krieges, mit dem Wiederaufbau Europas nach dem Zweiten Weltkrieg gleich. Ist das okay?
Ich bin bei solchen Dingen immer vorsichtig. Also vor allem, wenn es historische Parallelen gibt, gerade zum Zweiten Weltkrieg. Das sind andere Maßstäbe, die am Ende des Tages genau auch das Leid dort relativieren. Da bin ich sehr vorsichtig, wenn es gemeint sein soll als internationale Solidarität, die jetzt mal zusammentrifft und dort wirklich generell neu aufbaut und da auch vielleicht die Solidarität und den Zusammenschluss betont, dann ist es lieb gemeint, dann verstehe ich das. Aber generell bin ich immer bei Parallelen zur Historie sehr vorsichtig.
Es gibt ja verschiedene sogenannte parteinahe Stiftungen, die zum Beispiel Veranstaltungen organisieren, Bildungsarbeit machen, Studierende mit Stipendien fördern. Mein Gast Diana Kinder zum Beispiel wurde von der Konrad-Adenauer-Stiftung im Studium gefördert. Das hat sie mir vorher verraten. Die steht der CDU nahe. Es gibt aber natürlich auch die Heinrich-Böll-Stiftung, die ist Grünen nahe, zum Beispiel auch die Rosa-Luxemburg-Stiftung Linken nahe, um jetzt nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese Stiftungen, die kriegen Geld aus dem Bundeshaushalt. Wer bislang aber kein Geld aus Haushaltsmitteln kriegt, ist die Desiderius Erasmus-Stiftung. Die steht der AfD nahe. Und die AfD findet das unfair und hat geklagt. Heute beginnt eine Verhandlung vor dem Bundesverfassungsgericht, die klären soll, ob der AfD staatliche Fördergelder zustehen. Frau Kinnert, da geht es um Chancengleichheit. Wenn die anderen Stiftungen gefördert werden, sagt die AfD, dann eben auch wir als AfD-nahe Stiftung. Immerhin ist die AfD demokratisch gewählt im Bundestag. Oder wie sehen Sie das?
Das ist vollkommen legitim, dort nach einem Gleichbehandlungsgrundsatz den einzufordern. Ich finde es schwierig natürlich, wenn man weiß, wie viele Millionen Gelder das am Ende des Tages sind und dass das in ein Programm geht, von dem wir vermuten können, dass es der neuen Rechten sehr nahe steht, dass dort Drahtzieher aus der rechten Szene aktiv sind, wo es darum geht, ob man Fake News nicht eben bekämpft, sondern für sich nutzt. Und genau das ist aber eventuell, und das muss das Gericht jetzt klären, eben nicht ausgeschlossen durch die Suche. Und deswegen ist es vielleicht wichtig, dass wir ein neues Gesetz bekommen, das dort die Gleichbehandlung richtig stellt.
Und Sie sprechen ein Gesetz schon an, ein solches Gesetz, was eben diese Förderungskriterien festlegt, gibt es nicht. Also die Bedingungen dieser Förderung sind nicht gesetzlich geregelt momentan. Also ich habe mich da sehr gewundert, als ich das gehört habe. Diese Diskussion ist auch früher schon mal aufgeflammt. Wir hatten heute Morgen Arne Semsrott im Interview. Der ist Projektleiter bei der Transparenzplattform Frag den Staat und der sagt das dazu.
Jedes Jahr gehen 700 Millionen Euro an die Parteien, an Stiftungen und das steigt in den letzten Jahren noch weiter. Damit können die Parteien ihre Parteien an Stiftungen sehr gut finanzieren. Das ist ein System, was seit 30 Jahren kritisiert wird und das wird vor allem auf die Intransparenz dabei abgehoben. Ja, aber bisher gab es keinen Akteur dabei, der ein großes Interesse hatte, das wirklich so zu verändern, dass es auch passiert wäre. Und jetzt aus Anlass der Erasmus-Stiftung wird wieder darüber diskutiert, aber auch ohne die müsste es eigentlich ein Stiftungsgesetz geben.
Und da frage ich mich, warum musste da jetzt erst die AfD-nahe Stiftung kommen, um diese Lücke aufzuzeigen, um immer auch wieder zu sagen, oh, es gibt keine Kriterien, ja, wir wollen gleich behandelt werden.
Weil es bisher wahrscheinlich keinen Anreiz gab, das machen zu müssen. Die politischen Stiftungen, wie gesagt, ich war lange Zeit in der Adenauer-Stiftung. Ich habe dort auch den Jugendbeirat gegründet. Also ich kenne die Stiftung sehr gut. Ich finde, die machen alle politischen Stiftungen der Parteien, die wir bisher im Bundestag haben, machen sehr gute Arbeit. Finde nicht, dass da Geld irgendwie verloren geht. Und das geht in Jugendarbeit, das geht in demokratische Bildungsarbeit. Das ist wahnsinnig wichtig. Aber es gab bisher nie den Anreiz, das irgendwie in Frage stellen zu müssen. Und vielleicht könnte genau dieser Fall der AfD-nahen Stiftung jetzt genau der Anreiz sein, zu sagen, wir brauchen diese Kategorisierung.
Man könnte ja auch im Umkehrschluss sagen, egal, wir brauchen kein Gesetz, wir schaffen einfach grundsätzlich die Stiftungen ab. Ich meine, oder zumindest diesen Fakt, dass die Stiftungen aus Haushaltsmitteln gefördert werden. Ich meine, es gibt auch andere Stiftungen, die finanzieren sich komplett aus Spenden. Kann man auch sagen, entweder es kriegen alle was oder es kriegt eben niemand was.
Muss man diskutieren. Ich finde, ich kenne, wie gesagt, auch die anderen Stiftungen. Ich finde, dass die in ihren Milieus, in ihren Netzwerken, und das eruiert sich ja eigentlich von Wahl zu Wahl neu, welches Milieu ein bisschen größer wird, wo man vielleicht mehr Macht hinein hat, welche Schulklassen man vielleicht anders erreicht, welche Podiumsdiskussionen. Ich finde, dass dort auch sehr gut mit Geld umgegangen wird. Ich kann mich erinnern, dass ich mal zu einer Veranstaltung der Adenauer Stiftung als nicht nur als Teilnehmer, sondern als Podiumsgast eingeladen war und mit dem Taxi da irgendwie zum Bahnhof gefahren bin und vom Bahnhof dorthin und dann durfte mir das Taxi nicht erstattet werden, weil es nicht in Ordnung ist. Man konnte das nicht richtig abrechnen. Also ich finde, dass sie dort eigentlich sehr streng mit den Sachen umgehen, auch keine Angst haben müssen, dass denen irgendwas weggenommen wird. Aber da müsste man den Mut auch haben, in dieses Dickicht endlich mal Transparenz reinzubringen.
Und aus Ihrer Sicht, klar, Sie sind jetzt keine Juristin, aber was müsste so ein Gesetz denn sicherstellen? Welche Kriterien wären denn vielleicht eine Lösung, um dann auch sagen zu können, oh, da hat jetzt zum Beispiel die Desiderius Erasmus Stiftung ein Programm, das fällt eben jetzt nicht unter das Kriterium förderungswürdig?
Also es müsste natürlich ein sehr klares Bekenntnis zu unserer Grundordnung her, es müsste ein sehr klares Bekenntnis zu einem offenen Journalismus her. Man müsste natürlich schauen, an welchem Punkt zieht man die roten Linien, wenn es darum geht, da werden Leute vom Verfassungsschutz beobachtet. Und gerade im AfD-nahen Milieu wissen wir das von sehr vielen, die in der Neonazi-Szene aktiv sind, die bei Pegida-Demonstrationen dort irgendwie im gewaltnahen Bereich aktiv sind. Also das sind natürlich schwierige Momente. Wir wissen, dass Erika Steinbach ja das Gesicht dieser Stiftung ist, von der wir nicht nur bei Twitter wissen, was sie auch für teilweise antisemitischen Dinge von sich gibt. Da muss man sich das genau angucken. Und ich glaube aber, dass man diese Bekenntnisse von den Stiftungen auf jeden Fall einfordern muss.
Je nachdem, von wo Sie zuhören, haben Sie eventuell freien Blick drauf. Wir haben genau jetzt im Moment eine partielle Sonnenfinsternis. Das heißt, die Sonne ist teilweise vom Mond verdeckt. Und es ging um 10.58 Uhr in Island los. Hier ist sie in Deutschland seit kurz nach 11 für ungefähr 2 Stunden zu sehen. Und wenn Sie in Süddeutschland sind und von dort zuhören, dann haben Sie gute Chancen auf einen wolkenfreien Himmel. Wir haben hier im Studio mal kurz geschaut. Hier in Berlin ist leider der Himmel wolkenbedeckt, deswegen sieht man nur einen kleinen Lichtfleck, der die Sonne sein könnte, aber man kann nicht wirklich was sehen. Ich möchte gerne über die Faszination des Himmels sprechen mit meinem Gast, mit der Publizistin Diana Kinnert und mit meiner Kollegin Ramona Westhof, die sich heute für uns mit dem Thema befasst. Ramona, eine kurze Auffrischung. Was genau passiert denn bei einer partiellen Sonnenfinsternis?
Also bei einer Sonnenfinsternis, auch bei einer partiellen, steht der Mond zwischen Erde und Sonne, verdeckt also die Erde, von der Erde aus gesehen einen Teil der Sonnenstrahlen. Und das, was wir heute haben, ist, wir haben schon gehört, dauert ungefähr 2 Stunden, von Deutschland aus gesehen so von 11 bis circa 13 Uhr, dann hat sich der Mond weiter bewegt. Und wie weit die Sonne genau bedeckt ist, das kommt auch darauf an, wo man gerade ist. Also in Rügen sind es mehr als ein Drittel, in Freiburg dann schon weniger als 20%. Im westsibirischen Tiefland sind 82% der Sonne verdeckt. Das hängt natürlich mit dem Winkel zusammen, mit dem sie von ihrem Ort aus auf die Sonne und den Mond gucken. Maximale Bedeckung war von hier aus gesehen gegen kurz nach 12. Die Sonne wird also schon wieder voller und dunkel genug, um die Sterne zu sehen, ist es in Deutschland nirgends. Das Licht kann aber etwas anders aussehen, wenn es nicht ganz bewölkt ist. Und noch ganz wichtig, bevor Sie jetzt ans Fenster rennen, bitte nicht, auch wenn keine Wolken sind, mit bloßem Auge in die Sonne gucken. Dafür braucht man auch bei einer partiellen Sonnenfinsternis spezielle Brillen, aber, und das hilft auch bei den Wolken, es gibt ein paar Livestreams. Verschiedene Planetarien haben auch kommentierte Livestreams, mit denen sie genau sehen, was gerade mit der Sonne passiert.
Also rennen Sie, wenn Sie mögen, ans Fenster, aber nur mit Brille oder klicken Sie sich in den Livestream. Ich weiß noch, 1999, da war ich acht, da gab es diese totale Sonnenfinsternis. Wir sind extra zu meiner Großmutter nach Hessen gefahren, um die gut zu sehen. Dann war es da bewölkt, wären wir zu Hause geblieben, wäre alles besser gewesen. Aber immerhin haben wir mitbekommen, wie die Vögel da aufgehört haben zu singen. Es wurde super ruhig, auch doch dunkler. Ich fand es sehr einprägsam. Frau Kinnert, erinnern Sie sich auch noch an diesen Moment oder an diesen Tag?
Ich erinnere mich an den Tag. Ich war auch genau 8 Jahre alt und wir haben gewohnt in einer Doppelhaushälfte in einer Kinderspielsiedlung. Also für mich war es Alltag, mit den ganzen Kindern auf der Straße zu spielen. Und wir hatten alle Töpfe auf dem Kopf und waren sehr in Astronauten und Aliens. Manie.
Ja, und ich weiß noch, dass ich damals ausgerechnet habe, ob die nächste totale Sonnenfinsternis noch so liegt, dass ich sie erleben werde. Spoiler, ich muss alt werden, um sie zu erleben. Ramona Westhof, wie oft passiert denn sowas überhaupt, eine Sonnenfinsternis?
Ja, also ich fange mal mit der partiellen Sonnenfinsternis an. Die sind nicht ganz so selten. Die letzte, die man von Deutschland aus sehen konnte, die war von einem guten Jahr. Die nächste ist 2025. Aber genau richtig, die totalen Sonnenfinsternissen, die sind sehr, sehr selten. Also wenn die Sonne ganz bedeckt ist, da war die letzte 1999. Und wir drei sind in der glücklichen Gruppe, die eventuell die nächste noch erleben könnte, damit zwei gesehen hat. Die ist 2081.
Ach, Frau Kinnert, da, also ich bin da, ja, Jahrgang 91, schon alt, würde ich sagen. Sie sind, glaube ich, der gleiche Jahrgang. Aber allgemein, wenn wir jetzt mal von dem heutigen Ereignis absehen, wir haben uns heute in der Redaktionssitzung gemeinsam ja einerseits daran erinnert, wo wir waren, wie wir die letzte totale Sonnenfinsternis erlebt haben. Aber wir haben uns dann auch begonnen, gegenseitig schöne Sonnenuntergangserlebnisse zum Beispiel zu erzählen und haben dabei eben festgestellt, so diese Himmelsphänomene, dieses Gucken in den Himmel, ins Planetarium gehen, hat ja so eine totale gesellschaftliche Faszination. Woran liegt das aus Ihrer Sicht, Frau Kinnert?
Also ich differenziere da sehr stark. Ich bin zum Beispiel keiner, der so ein verkitschtes Bild auf den Sonnenuntergang hat. Aber ich bin jemand, der total beeindruckt ist von Himmelsphänomenen als solchen. Also ich finde, das gibt einem eine andere Demut mit, dass man weiß, all das, was wir hier sehr absolut auf der Erde besprechen, ist eigentlich ganz klein. Und ich finde schon, dass es so was quasi Religiöses mit dem Menschen macht.
Ja, auch die These, dass das so in diesem digitalen Zeitalter, wo man total viel auf den Screen schaut, irgendwie immer noch so eine letzte Bastion ist, wo man so im Moment ist, wo man in der Natur was sieht, was man eben auch auf dem Bildschirm nicht so festhalten kann und wo man einfach nochmal merkt, oh, ich bin jetzt hier und das kann ich jetzt auch nur in echt wahrnehmen oder so.
Also ich weiß zuletzt, dass wenn es einen Sonnenuntergang gab, dass ich ganz viele Menschen um mich herum gesehen habe, die natürlich fotografieren wollten. Also ich finde es so ein bisschen, bin ich nicht so gleichgläubig, dass die Wunder der Natur uns von dem Screen so weg verführen können. Ich glaube aber natürlich, es hat was mit Demut zu tun. Es hat was damit zu tun, dass man merkt, all das, was hier stattfindet, ist am Ende so klein. Ich habe mir das nicht vorstellen können und auf einmal ist es passiert. Und ich glaube, das ist etwas, das dem Menschen seine Begrenztheit spiegelt und was wahnsinnig wichtig ist.
Ramona Westhof, Sie beschäftigen sich heute noch weiter mit dieser Faszination des Himmels, der Sonne, der Himmelskörper. Was dürfen wir denn im Programm noch erwarten?
Wir wollen uns das heute Abend noch aus historischer Sicht angucken und quasi den Bogen vom Mittelalter ins Jetzt schlagen, wie man damals im Mittelalter auf Sonnenfinsternisse geguckt hat, was das damals bedeutet hat für die Menschen und was das vielleicht sagen kann über die Faszination, die das heute noch für uns hat.
Vielen Dank, Ramona Westhoff, und vielen Dank, Diana Kinnert. Diana Kinnert ist mein Gast heute. Sie ist CDU-Mitglied und Publizistin und sie zeichnet sich dadurch aus, dass sie eigentlich ja so ziemlich immer mit Hut irgendwo auftaucht. Und ich beschreibe mal kurz, was hier im Studio passiert. Sobald Frau Kinnert die Kopfhörer, die wir ja brauchen, um auch das Programm zu hören, nicht brauchen, zum Beispiel, wenn wir keine Ausschnitte aus Interviews spielen, dann zieht sie sich auch immer wirklich den Hut wieder auf. Also sie sind mit dem verwachsen, oder?
Das ist ein Automatismus. Die Angewohnheit stammt ungefähr aus der Zeit, als ich die Sonnenfinsternis gesehen habe. Da habe ich Sherlock Holmes gelesen und habe seitdem immer eine Schirmmütze getragen und seitdem ist es irgendwie geblieben.
Also Hut seit sie 18 sozusagen.
So ist es.
Diana Kinnert trägt aber nicht nur Hut, sie hat auch mehrere Bücher geschrieben, darunter das Buch Für die Zukunft sehe ich schwarz 2017 und Die neue Einsamkeit 2021. Und bei den Büchern, ja, ist im Nachhinein nicht alles rund gelaufen. Ende Mai gab es Vorwürfe gegen Diana Kinnert. Der sogenannte Plagiatsjäger Stefan Weber hat die Bücher untersucht und hat deutlich gemacht auf seinem Blog, dass er mehrere Textteile aus den Büchern gefunden hat, die offenbar ohne Quellennachweis übernommen worden sein sollen. Das habe mehr als 200 Passagen betroffen, sagt Weber. Und wie gesagt, er hat das so in seinem Blog aufgelistet und der Verlag Hoffmann und Kampe hat dann in der Konsequenz das Buch Die neue Einsamkeit aus dem Verkauf genommen. Frau Kinnert, Sie haben sich dann erstmal aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, haben sich aber auch zu den Vorwürfen geäußert. Wie reagieren Sie denn heute, einige Monate später, auf diese Vorwürfe?
Naja, ich würde heute genauso reagieren, wie ich damals reagiert habe, dass ich erstmal, als ich die Vorwürfe bekommen habe, sie habe prüfen lassen. Ich würde heute auch sagen, die 200 streite ich ab. Aber es stimmt, dass am Ende des Tages in einem Buch, für das ich maßgeblich verantwortlich war, wir haben zwar einen Co-Autor, wir haben ein Lektorat, aber ich bin natürlich maßgeblich verantwortlich. Es hat fast 500 Seiten und da ist nicht jede Quelle im Verzeichnis ganz korrekt angegeben. Ich muss mich dafür entschuldigen, vor allem gegenüber den Autoren, denen ich den Quellennachweis vorenthalten habe. Das war nicht sorgfältig von mir und deswegen ist es total richtig, dass das Buch dahingehend geprüft worden ist, dahingehend zurückgenommen worden ist. Ich war immer jemand, der in den letzten Jahren auch sehr streng war bei Leuten, die in der Öffentlichkeit stehen und die solche Bücher schreiben, weil ich finde, dass von so etwas ein Systemvertrauen ausgeht. Also ich denke dann immer an die Kassiererin, die ihre Pfandflasche nicht zurückgibt und dann gefeuert wird. Und ich finde es nicht in Ordnung, wenn Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, sich alles erlauben können, sich auch wissenschaftliche Grade erschleichen können. Und da finde ich es richtig, dass man solche Dinge prüft. Habe auch keine schlechten Gefühle gegenüber des Plagiatsjägers. Finde richtig, dass man das macht. Und ich muss mich an die eigene Nase fassen und wissen, dass ich in Zukunft viel sorgfältiger arbeiten muss.
Ja, wollte gerade fragen, wie wollen Sie denn da anders vorgehen? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie arbeiten Sie da? Werden Sie dann ein Literaturprogramm tatsächlich nutzen oder wie verhindern Sie dann, dass es eben nicht passiert, dass da einfach Passagen Wort für Wort wirklich genauso auftauchen?
Das ist am Ende des Tages natürlich ein Betrieb. Ich habe einen Co-Autor für das Buch gehabt, also ich bin nicht alleiniger Autor. Dann gibt es ein ausführliches Lektorat, aber man ist natürlich selbst in der Verantwortung. Ich erkläre mir viele Stellen, die da irgendwie unsorgfältig behandelt worden sind, natürlich mit verschiedenen Dateien, die man übergeben hat. Dann dachte der Co-Autor, da steht meine Quelle schon drin. Ich habe es gelesen und dachte, das ist der Originaltext des Co-Autors. Also das war eine Desorganisation im Arbeitsprozess und ich weiß heute, dass man sich für sowas viel mehr Zeit nimmt. Muss. Ich weiß, dass als ich zum Beispiel durchs Lektorat gegangen bin, habe ich es eigentlich nur noch überflogen, weil ich mir so sicher war, dass wir eigentlich in der Hauptschreibarbeit schon alles erledigt hatten. Das darf eigentlich nicht passieren.
Wenn man jetzt heute Ihren Namen googelt, dann stößt man natürlich schnell auch auf diese Vorwürfe. Wie ist das denn für Sie, dass Ihr Name jetzt im digitalen Raum, Sie sind ja selbst eben auch ganz viel digital unterwegs, haben gerade gesagt, Sie sind auch viel auf TikTok unterwegs, informieren sich viel im digitalen Raum. Wie ist das für Sie, dass Ihr Name jetzt im digitalen Raum wirklich auch in Zukunft mit diesem Begriff verbunden sein wird?
Naja, ich bin seit 15 Jahren eigentlich mehr oder weniger in der Öffentlichkeit im politiknahen Bereich aktiv und bis vor einem Jahr hatte ich die glanzvollste Wikipedia-Seite der Welt und jetzt eben nicht mehr. Und ich finde, das gehört mit dazu, dass da, wo gearbeitet wird, passieren auch Fehler. Die Frage ist halt, wie geht man selbst damit um, wie geht Gesellschaft damit um? Ich wünsche mir natürlich, dass bei allen Menschen, die auch in der Öffentlichkeit Fehler machen, dass man die verzeihen kann, dass man dann genauer hinguckt, dass man auch guckt, gab es überhaupt eine Entschuldigung oder gab es nur ein Wegwischen und dass man das alles mit in Betracht zieht. Ich fühle mich da nicht extrem erniedrigt, aber das liegt auch daran, dass mir so etwas wie ein gesellschaftlicher Twitter-Hohn nicht ganz so wichtig ist.
Wenn Sie die Gesellschaft ansprechen, haben Sie das Gefühl, dass es gesellschaftlich allgemein funktioniert, sich auch zu rehabilitieren? Also, dass unsere Gesellschaft es aushält, auch konstruktiv nach vorne zu gucken, sagen, ah, okay, da hat jemand Mist gebaut, steht dazu, jetzt wieder auf Null?
Ach, das weiß ich nicht so genau. Da habe ich zu wenig Erfahrung, zu wenig Begegnung mit Personen, denen so etwas schon mal passiert ist. Was mir auffällt, ist, dass gerade wenn wir uns Musiker angucken, wenn wir uns Fußballer angucken, wo es ja auch Übergriffe im gewaltvollen Bereich gab, dass solche Dinge wahnsinnig schnell verziehen sind. Also viele Fußballer, die verurteilt worden sind, wo man dann am nächsten Tag im Kicker wieder ganz normal deren Karrieren verfolgt und dass das natürlich in so einem politischen, intellektuellen Spektrum nicht so ist. Und da würde ich schon ein bisschen in Zweifel ziehen, ob das bei denjenigen, die da auch gerade sich an Körpern vergehen, an Menschen vergehen, ob das nicht vielleicht relativ gesehen etwas ist, was wir uns präsenter halten müssten.
Es gibt schon länger Diskussionen darum, ob sich die chinesische Staatsreederei COSCO an einem Containerterminal im Hamburger Hafen beteiligen darf. Große Teile der Ampelkoalition sind dagegen, der Bundeskanzler ist aber dafür und es scheint jetzt eine Art Kompromiss zu geben. COSCO soll sich beteiligen dürfen, aber mit einem kleineren Anteil als eigentlich geplant. Der Konzern soll eben nicht 35% des Terminals übernehmen können, wie eigentlich geplant, sondern nur 24,9%. Und das heißt, der Konzern wäre dann Minderheitsaktionär und könnte formal eben keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung ausüben. Ich möchte da drauf schauen mit meinem Gast, der Publizistin Diana Kinnert. 24,9% statt 35, also wenig inhaltlichen Einfluss, zumindest formal keinen inhaltlichen Einfluss auf die Geschäftsführung, so heißt es. Ist das in Ordnung mit so einem chinesischen großen Staatskonzern im Hamburger Hafen?
Ich kenne mich zu wenig mit den Details aus. Ich finde, das klingt erstmal nach einem in Ordnung Kompromiss, weil genau das ja die Befürchtung ist, dass wenn Konzerne, die teilweise eben unter diktatorischer Einflussnahme stehen, hier auf Infrastruktur geschäftlich sich auswirken können, dass das uns sicherheitspolitische Nachteile reißen kann. Und deswegen finde ich den Kompromiss erstmal in Ordnung. Ich finde ganz grundsätzlich wichtig, dass wir das überhaupt spüren, dass es etwas mit einer sensiblen Infrastruktur zu tun hat. Also dass es eine Debatte darüber gibt, finde ich sehr wichtig.
Gleichzeitig gibt es sehr viele Stimmen, die Ihnen nicht recht geben würden. Also die CDU zum Beispiel ist gegen den Deal, zumindest in großen Teilen. Jens Spahn hat sich im Morgenmagazin geäußert. Der hat FDP und Grüne dazu aufgefordert, die eben auch nicht so sicher sind, ob sie das so gut finden, sich mit einer Abstimmung gegen Bundeskanzler Olaf Scholz zu stellen. Und er hat das so formuliert, wir könnten gemeinsam dem Kanzler in den Arm fallen. Wir sind bereit dafür. Was hören Sie denn da aus der CDU? Ähnliche Töne? Gehen Sie damit?
Wie gesagt, ich finde, dass es sehr wichtig ist, dass wir über sensible Infrastruktur sprechen. Und das stimmt total, nicht nur, wenn es um unsere Handynetze geht, sondern wenn es eben auch um Häfen geht. Der Hafen von Piräus in Griechenland ist so ein Beispiel, dass es total wichtig ist, zu gucken, wer kauft sich da ein und was könnte das politisch für uns bedeuten. Ich glaube, dass jetzt gerade natürlich auch so ein bisschen populistische Sounds angebracht sind, dass man halt genau weiß, man darf jetzt gar nicht und Vorsicht und uns darf nicht das Gleiche passieren wie. Und ich glaube, dass man auch mit so überholten Verdächtigungen aufpassen muss.
Sie haben es schon angesprochen, nicht das Gleiche passieren wie. Da kommt natürlich sofort in den Kopf, dass wir uns von russischem Gas total abhängig gemacht haben und dass Russland, Putin einfach den Gashahn zudrehen konnte und dann stehen wir da und müssen eben im Zweifel frieren, um das jetzt ganz verkürzt darzustellen. Das heißt, ich frage mich, wie kann man denn solche Entscheidungen aber klug treffen? Wo ist es dann okay? Also China nur ein bisschen reinlassen, Russland dann vielleicht nach dem Krieg, wenn man mit Michael Kretschmer, dem sächsischen Ministerpräsidenten, spricht, dann auch wieder ein bisschen. Also wie können wir das denn entscheiden und wer entscheidet das vor allem, was dann okay sein kann und was eben nicht?
Das ist genau das, was wir jetzt brauchen, eine Debatte darüber, wer das zu welchen Indikatoren entscheiden kann und wer eigentlich nicht. Wir haben die Debatte bei Katar, bei der WM, bei Olympia. Wir haben einfach weniger Demokratien auf der Welt als Demokratien an sich. Das heißt, da ist es wichtig, dass wir natürlich in der Globalisierung mit irgendwie anderen zurechtkommen müssen, dass auch die Welt davon profitiert, wenn wir multilateral miteinander verbunden sind. Und trotzdem muss man schauen, inwiefern, wenn ich nochmal an die chinesischen Masken denke, die in der Corona-Pandemie bei uns gefehlt haben, wo müssen wir autonom bleiben, wo ist unsere Infrastruktur wichtig, wo sind unsere Militärausgaben auch wichtig, um eigene Souveränität wiederherzustellen. Das sind wichtige Gedanken, und da ist es total richtig, dass wir eine Debatte darüber führen, wer das zu entscheiden hat, wie der Mechanismus dann aussieht und was genau die Kategorien sind, nach denen das entschieden wird.
Nur denke ich dann immer wieder an die deutsche Wirtschaft, zum Beispiel die Autokonzerne, die munter in China in der Nähe von nachgewiesenen Straflagern weiter produzieren und ja immer vorgeben, sehr menschenrechtsfreundlich zu sein, aber doch am Ende doch nur der Profit zählt.
Und das ist genau die Frage, zu der wir jetzt wieder zurückkommen bei den heutigen Nachrichten bei Kanye West und Adidas. Da muss man auch schauen, was ist ein Unternehmen als gesellschaftlicher Akteur? Da geht es ja nicht nur darum, dass Unternehmen Wirtschaftsakteure sind, sondern sie haben eine gesellschaftliche Verantwortung, müssen unseren liberalen, demokratischen Werten auch gerecht werden. Und da muss man sie im Zweifel auch anzählen.
Helfen Sie den Hörerinnen und Hörern, die nicht komplett im Bilde sind, schnell auf die Sprünge? Kanye West und Adidas?
Ach, Kanye West, der berühmte Rapper, der in den letzten Wochen vielfach und eigentlich auch in den letzten Jahren immer wieder strittige Sachen von sich gegeben hat. Zuletzt sehr eindeutig auch antisemitische, von denen der Zentralrat der Ruden auch total schockiert ist und Adidas den Konzern auffordert, die Kooperation mit Kanye West zu kündigen, finde ich sehr richtig.
Und weil ich es gerade mit meinem Gast Diana Kinnert über Kanye West und Adidas hatte, Adidas hat inzwischen wegen inakzeptabler Äußerungen und hasserfüllter Äußerungen die Zusammenarbeit mit Kanye West aufgekündigt. Frau Kinnert, vielen Dank für Ihren Besuch in dieser Sendung, vielen Dank für Ihre Gedanken. Und wir haben so einen Ritt gemacht von Hüten und Sonnenbrillen und verschiedenen Altersberechnungen. Was würden Sie denn sagen, wenn wir aufs Jahr 2081 gucken, wenn Sie 90 sind? Was machen Sie neben der Sonnenfinsternis, die Sie vielleicht anschauen?
Ich glaube, dass ich dann vielleicht so weit weg vom Smartphone bin, dass mich Naturphänomene ein Stück weit mehr interessieren und ich sehr gerne in meinem Farmhaus am Angelsteg sitzen darf.
Das ist doch eine schöne Vision. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Danke, dass ich hier sein durfte.